Hallo, hier ist Ulrike mit der 70. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Diese Folge geht es zunächst um Übergang vom Frühherbst zum Vollherbst. Dann gibt es einen Gartenrückblick und einen Gartenausblick, was so los war im Garten und was jetzt anliegt an Gartenarbeiten im September. Ich gehe dabei darauf ein, was ich so geerntet habe. Ich berichte, wie bei mir so das Tomatenjahr war und was mehr über Erfahrungen mit Stangenbohnen, die ich ja teilweise auch zur Samengewinnung angebaut habe. Ja, aber erstmal vielen Dank für ein nettes Hörerfeedback von Anja, die einen Kommentar gepostet hat in Podhost. Die Anregungen zu einem bienen- und hummelfreundlichen Garten waren wohl ganz in ihrem Sinne. Ja, ich freue mich ganz insgesamt immer sehr über Kommentare, Anregungen und auch Fragen von euch. Klar freue ich mich auch über Rezensionen, also wenn der ein oder andere nochmal Lust hat, eine iTunes-Bewertung zu machen, würde ich mich auch da drüber freuen. Also gerne Rückmeldung, entweder über die Seite Entspannt im Garten, über die Webseite von Podhost oder auch über iTunes. So, jetzt aber zu den Gartenthemen. Kurz zum phänologischen Kalender. In Brühl befinden wir uns anscheinend gerade vom Übergang Frühherbst zum Vollherbst. Beginn des Vollherbst wird markiert durch die Reife der Rosskastanie. Da habe ich gerade die ersten reifen Kastanien im Schlosspark aufgesammelt. Der Frühherbst, der normalerweise Anfang bis Mitte September ist, wird markiert durch die Reife des Holunders, durch den Blühbeginn der Herbstzeitlose, die Fruchtreife der Kornellkirsche. Ja, im Rheinland scheinen die Kastanien vielleicht etwas früh dran zu sein. Gleichzeitig ist es aber ja wie in den letzten Jahren wärmer wie früher. Also die Durchschnittstemperaturen sind einfach höher und wir blicken ja wieder auf einen überdurchschnittlich warmen Sommer zurück. Letztes Jahr gab es im September ja einen richtig schönen Altweibersommer. Es war nochmal richtig schön warm und man konnte die Zeit im Garten sehr genießen. Das lässt sich dieses Jahr leider etwas anders an. Wir haben jetzt am 5.9. hier gerade einen Wetterwechsel hinter uns und die nächsten Tage sollen eher frisch und auch immer wieder nass sein. Kurzer Rückblick, Sommer 2017. Der Sommer war nach einem warmen Anfang ja dann sehr wechselhaft. Regen wechselte immer wieder auch mit Phasen von Sonnenschein. Es gab teilweise sehr viel Regen, Platzregen, aber auch immer wieder warme Abschnitte, halt so ein typischer mitteleuropäischer Sommer, der durch den Durchzug immer wieder von Tiefdruckgebieten gekennzeichnet war. Auf den Garten hatte das die Auswirkung, dass alles sehr üppig wächst. In den Zwischenhochphasen konnte man also den Garten immer wieder richtig aus vollen Zügen genießen. Auch ich habe da noch vor einer Woche Stunden verbracht, wo es wirklich traumhaft schön war. Alles blüht total üppig. Die Grillen zirpen. Man konnte schön auf der Gartenliege liegen und das Grün und die Spätsommerblüten genießen. Im Spätsommer ist der Garten ja eher in gelbe Farben getaucht. Die Sonnenblumen blühen und alles ist eher so grün, gelb, orange, hochgewachsen. Dieses Jahr wirklich ein sehr üppiger Eindruck. Wenn ihr Bilder dazu sehen wollt von meinem Garten, dann geht auf die Webseite www.entspanntimgarten.de, Galerie August. Da kann man Bilder von meinem Garten sehen, wo man die hochgewachsenen Sonnenblumen neben den Stangenbohnen sieht. Ich war da selber sehr beeindruckt, wie hoch das alles geworden ist. Der ganze Garten hat dadurch einen ganz anderen Charakter. Man kann im Frühjahr kaum glauben, wenn man die relativ kleinen und flache Beete sieht, dass die zu so einer Wachstumsexplosion in der Lage sind. Ich hatte dieses Jahr auch wirklich ein wenig zu hohe Stangen an Stangenbohnen, hatte da so 6 Stangen nebeneinander, die einen ziemlich bombastischen Eindruck dann gemacht haben. Daneben dann die hohen Sonnenblumen, Schmuckkörbchen, die da blühen, Mädchenauge, an anderer Stelle Bechermalven und eine Staudensonnenblume, die sich bei mir sehr bewährt hat. Also das machte schon einen beeindruckenden Eindruck. Und bei kleinen Gärten empfiehlt es sich da eher in die Höhe zu gehen. Der ganze Garten wirkt dadurch viel größer. Ja, dieses Jahr hat das wirklich hingehauen, auch mit dem Anbringen dieser Stangenbohnen. Und ich war dann selber ganz angetan von dem Ergebnis. Neben dem Ausruhen im Garten steht natürlich wieder einiges an Arbeit an. Im Moment ist das vor allem Ernten gewesen. Bei mir war das Abernten von Buschbohnen, fortlaufende Ernte von Tomaten. Die Zwiebelernte, die ist schon ein bisschen länger her, die trocknen bei mir auf so einer Bank und werden kontinuierlich auch schon verbraucht. Und auf den abgeernteten Flächen steht an die Einsehung von Gründünger. Oder man kann Nachfolgekulturen jetzt noch gut sehen, was noch Aussichten hat, in milderen Lagen auch vor dem Winter reif zu werden, sind zum Beispiel Radieschen, Feldsalat und Spinat. Wenn man das jetzt Anfang September noch sät, kann man, wenn man Glück hat, halt noch ernten, vor allem die Radieschen, die ja eine sehr kurze Kulturdauer haben. Feldsalat, Spinat hängt vom Klima ab und der Witterung dieses Jahr dann. Wenn man Glück hat, kann man die noch dieses Jahr ernten. Ansonsten erntet man die Aussaaten dann im nächsten Frühjahr, der überwintert ja Feldsalat und Spinat. Beim Spinat sollte man allerdings darauf achten, dass man wirklich eine Wintersorte erwischt. Es gibt Sommerspinat und Winterspinat. Winterspinat ist zum Beispiel die Sorte Matador. Was auch noch ausreift, wenn man es jetzt aussät, sind Asiasalate. So, das sind Pflücksalate, die ebenfalls eine kürzere Kulturdauer haben. Ja, ich habe auf einigen Flächen jetzt Gründünger ausgesät, wie schon angekündigt, dieses Jahr mehr Phacelia, um den Bienen und Hummeln etwas Gutes zu tun. Was man auch aussäen kann, ist zum Beispiel aber auch Senf. Was ich vielleicht mal ausprobiere, ist Winterlupine. Die Winterlupine soll vor allem durch das tiefe Wurzeln verfestigte Böden gut lockern. Was sich auch jetzt empfiehlt, noch auszusehen, sind verschiedene Kräuter, die teilweise jetzt besser keimen wie im Frühjahr. Da ist vor allem die Petersilie zu nennen. Petersilie keimt gut bei eher etwas kühleren Temperaturen und bei feuchterem Umfeld. Worauf man hier nur achten muss, ist, dass die nicht den Schnecken zum Opfer fällt. Schnecken mögen Petersilie sehr gern. Von daher empfiehlt es sich fast, das in Töpfchen erstmal vorzuziehen, bis die eine gewisse Größe erreicht haben. Und man kann jetzt Kerbel und echte Kamille aussäen. Jetzt ist auch eine günstige Zeit, Rasen auszubessern. Wenn es da vertrocknete braune Stellen gibt, kann man jetzt gut nachsäen. Das jetzt eher taufeuchte Wetter ist gut geeignet, dass die Saat gut keimt. Oft ist das einfacher als im Frühjahr. Da ist es ja in den letzten Jahren passiert, dass es sehr heiß und trocken war und dann musste man wässern. Das ist im Herbst oft viel günstiger, weil es ja taufeuchte Wiesen gibt und es in der Regel auch mehr regnet wie im Frühjahr. Und Rasen düngen nicht vergessen. Es empfiehlt sich, den Rasen mit einem speziellen Herbstdünger zu düngen, der auf den Nährstoffbedarf der Pflanzen im Herbst und Winter abgestimmt ist. Ich habe dieses Jahr im Garten vor allem Bohnen und Tomaten geerntet. Die Tomaten hatte ich dieses Jahr ja das erste Mal unter einem Dach gebaut. Mein Mann hat mir da so einen Unterstand gebaut, der quasi ein Plexiglasdach darstellt, das an den Seiten offen ist. Die Tomaten sind also einfach überdacht und wuchsen bei mir auf einem Hügelbeet, das ich aus Kompost und Pferdemist gebildet hatte. Und das war auch ganz erfolgreich. Die Tomaten, die sind bei mir dieses Jahr tatsächlich von der Braunfäule so gut wie ganz verschont gewesen. Leider war der Geschmack nicht so toll, wie ich mir das erhofft hatte. Ich hatte da Pflänzchen selber vorgezogen und hatte Samen im Bioladen gekauft von einer Biosorte, die Dorenia heißt. Das soll eine Tomate auch sein, die Braunfäule tolerant ist, also die da resistent ist und für den Freilandanbau geeignet. Leider ist das Aroma halt nicht so toll von dieser Tomatensorte. Ich werde da für nächstes Jahr recherchieren und entweder Pflänzchen kaufen oder auch selber aussehen, die doch aromatischer sind. Toll wäre natürlich, wenn sie gleichzeitig auch eine gewisse Braunfäule-Toleranz hätten. Ich habe da so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht nicht unbedingt Hand in Hand geht, Aroma und Braunfäule-Toleranz. Wenn einer bei den Hörern ist, der vielleicht da was empfehlen kann, würde ich mich sehr freuen. Also ich wäre sehr dankbar für Empfehlungen von aromatischen und vielleicht dennoch widerstandsfähigen Tomatensorten. Ich würde auch vielleicht einfach auch nur aromatische Tomatensorten nehmen, in der Hoffnung, dass die Überdachung da einen gewissen Schutz bietet. Ja, also wenn jemand da eine Tomatensorte empfehlen kann, bitte melden, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, die Ernte war aber insgesamt gut. Die haben gut getragen, diese Tomaten. Und wir hatten quasi jetzt seit 2 Monaten nicht abreißend Tomaten. Das lässt jetzt so ein bisschen nach. Zu Tomaten ist jetzt insgesamt zu sagen, dass ab Mitte September alle Blütenstände abgeknipst werden sollten bei den Tomaten, weil diese Blüten eh nicht mehr ausreifen bis zum Winter. Und die Pflanze steckt dann die Kraft in die jetzt noch grünen Tomaten, die dranhängen. Und die haben dann eine bessere Chance, gut zu wachsen und auszureifen. Wenn der erste Frost sich ankündigt und es sollten noch Tomaten an den Stauden hängen, kann man die auch im Haus nachreifen lassen. Tomaten reifen auch gepflückt auf einer warmen Fensterbank noch etwas nach. Ja, jetzt aber zu den Bohnen. Ich habe dieses Jahr mit ziemlichem Erfolg dann doch Stangenbohnen angebaut. Und ich hatte dabei auch 2 alte Sorten, die ich zum Samenerhalt angebaut habe. Insgesamt ist zu sagen, dass, wie ich schon mal erwähnt hatte, da die Überlegung, dass ich die so versetzt sehe, dass eine Blühdauer auch versetzt ist, um wirklich auszuschließen, dass die sich gegenseitig befruchten, dass das nicht geklappt hat. Alle meine Bohnen haben gleichzeitig geblüht, obwohl ich die mit teilweise 4- bis 6-wöchigen Abstand gesät habe. Da hoffe ich aber, dass das nicht so schlimm ist, weil in der Fachliteratur steht, dass Bohnen nahezu ausschließlich Selbstbefruchter sind. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass die sich gegenseitig kreuzen. Und wenn doch, kann man das schon im ersten Jahr erkennen, weil dann nämlich die Bohnen, der Bohnensame anders aussieht und die sortiert man dann einfach aus. Ich habe die alten Sorten angebaut, Ruhm vom Vorgebirge und Bonner fadenlose Bauern. Ruhm vom Vorgebirge ist eine schmackhafte Stangenbohne, die allerdings Fäden hat. Und die Bonner fadenlose Bauern habe ich zum ersten Mal angebaut. Da scheint es mir, dass das eher eine Bohne ist, die wegen den Samen angebaut wird. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre eine grün zu erntende Stangenbohne, also wo man auch die Hülsen essen kann. Aber das kann man auch. Die Bohnen sind etwas kurz und insgesamt hängen nicht so viele Bohnen dran. Wobei ich habe danach gelesen, dass das auch daran liegen kann, dass ich die Bohnen quasi habe stehen lassen. Ich habe die also nicht bepflückt. Und ich hatte sehr lange Stangen für die Stangenbohnen, die sicher 2,5 Meter lang waren. Ich habe da jetzt in der Literatur jetzt gelesen, dass es sich empfiehlt, die Stangenbohnen zu kappen, wenn die 2 Meter lang sind. Das würde die Verzweigung der Bohnenpflanze fördern und auch den Ertrag fördern. Das werde ich nächstes Jahr also mal ausprobieren und dann mal schauen, ob das den Ertrag steigert. Eine Sache ist, wenn die Bohnenstangen wirklich sehr hoch sind, kommt man halt an die obersten Bohnen einfach nur schwerlich dran und müsste mit einer Leiter oder einem Hocker die Bohnen ernten. Ich habe als weitere Stangenbohne die Neckarkönigin angebaut, die einen sehr guten Ertrag gehabt hat. Und ich hatte daneben noch eine Buschbohne. Also ich habe dieses Jahr wirklich sehr viele Bohnen im Garten gehabt und habe dann zeitweise auch wirklich viele und leckere Bohnen geerntet. Meiner Erfahrung nach ist es wirklich sehr wichtig, Bohnen nicht in zu feuchtem und zu kaltem Klima zu säen. Auch wenn sie im Haus vorgezogen werden, muss man sehr darauf achten, dass die nicht zu feucht werden, weil sie dann einfach verschimmeln. Je schneller die Bohne keimt, desto weniger anfällig ist sie gegen verschiedene Pilzkrankheiten beziehungsweise gegen die Maden verschiedener Bohnenfliegen. Also das ist ein bisschen hakelig mit der Keimung der Bohne. Deswegen unterm Strich die Erfahrung, die Bohnen wirklich erst aussäen, wenn es warm genug ist. Und mit dem Gießen aufpassen. Zum Kochen der Bohnen habe ich jetzt nochmal die Empfehlung gelesen, die zunächst ohne Salz in Wasser zu kochen und auch nicht zusammen mit Säure oder säurehaltigen Früchten, wie zum Beispiel Tomaten. Das mit den Tomaten, das kann ich bestätigen. Ich habe einmal versucht, Bohnen mit Tomaten zusammen zu schmoren und habe mich da gewundert, dass das so lange dauerte, bis die gar waren. Beides, Salz und die Säure, erschweren die Garung der Bohnen oder stoppen das sogar. Und die Bohnen, die werden dadurch einfach schwerer verdaulich. Ich werde das also nochmal ausprobieren, Bohnen wirklich erstmal in ungesalzenem Wasser zu kochen und nachträglich zu salzen. Beziehungsweise, wenn man Schmorgerichte mit Tomaten hat, empfiehlt es sich, die Bohnen extra zu kochen und erst nachher da hinzuzufügen. Ja, wen es interessiert, unser Lieblingsbohnengericht, das ist Bohnen mit Speck. Das ist ein Gericht, da könnte ich mich jedes Jahr wirklich reinsetzen. Das ist dermaßen lecker, dass ich jetzt kurz in Grundzügen einmal beschreibe, wie wir das immer kochen. Also man nimmt Stangen- oder Buschbohnen, putzt die Stangenbohnen. Wenn die sehr lang sind, schnibbel ich die meistens in 3 Stücke. Sodass die mundgerecht sind. Mengenangaben werde ich jetzt bei der Beschreibung nicht machen. Das ist zu kompliziert. Das ist also ein Rezept, das ich so aus der Lameng koche. Die Menge richtet sich nach der Menge der Bohnen, die man zubereiten will, für die Menge der Personen, die man da versorgen will, oder die Topfgröße. Ja, also die geschnibbelten Bohnen in einem Topf mit Wasser zum Kochen bringen und ca. 20 Minuten kochen. Wichtig ist dabei, ein Zweiglein Bohnenkraut gerade schon direkt mitzukochen im Wasser. Das kann man nachher rausfischen. Das gibt den Bohnen nochmal ein besonders schönes Aroma. Währenddessen kann man den zu Würfeln geschnittenen, durchwachsenen Speck schon mal in einer Pfanne in Fett auslassen. Wichtig ist, dass man frischen Speck kauft. Dieser Supermarktspeck, der wird immer schlechter. Also am besten beim Metzger guten, durchwachsenen Speck kaufen, den in Würfeln anbraten. Und wenn der ein wenig knusprig ist, mit ein, zwei Löffeln Mehl eine Mehlschwitze machen, das dann mit einem Teil von dem Bohnenwasser ablöschen. In das Bohnenwasser kann man auch so ein bisschen Brühe noch auflösen und die Mehlschwitze mit einem Teil Bohnenwasser machen und dann mit Milch aufgießen. Durch den Speck ist die Soße auch schon ein bisschen salzig, deswegen sollte man mit dem Salzen erstmal vorsichtig sein und dann nachher abschmecken. Ja, wenn man die Mehlschwitze mit dem Speck fertig hat und die Bohnen gar gekocht sind, dann vermischt man die abgegossenen Bohnen mit dieser Mehlschwitze. Dazu passen dann zu dem Gericht gut Pellkartoffeln und man hat wirklich ein sehr preiswertes und ein absolut leckeres Gericht. Toll ist natürlich, wenn die Kartoffeln dann auch aus dem eigenen Garten sind. Bei mir war das in diesem Jahr der Fall. Ich habe ja wieder meine Lieblingskartoffelsorte, die Nicola, angebaut, auch mit Erfolg. Und ich ernte die jetzt nach und nach. Und mit selbst angebauten Kartoffeln schmeckt das natürlich noch dreimal so gut. Also ein sehr empfehlenswertes Gericht, Bohnen mit Speck und Pellkartoffeln. Ja, jetzt noch kurz was zur Samengewinnung bei Bohnen. Man muss abwarten, bis die Schoten wirklich ganz trocken sind, sich verfärbt haben und einfach aufzubrechen sind. Dann ist es empfehlenswert, die nochmal 2 bis 3 Wochen an einem luftigen, trockenen Ort nachzutrocknen und dann in sauberen Gläsern bei etwa 10 bis 12 Grad in einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren. Es hat sich auch bewährt, zur Vorbeugung gegen den Bohnenkäfer die Bohnen 14 Tage bei minus 20 Grad in die Tiefkühltruhe zu tun. Das tötet die Bohnenkäfer zuverlässig ab. Dabei ist aber wichtig, dass die Bohnensamen komplett trocken sind, weil sonst die Keimfähigkeit verloren geht. Der Bohnenkäfer, der ist in den letzten 2 Jahren hier im Rheinland sehr vermehrt aufgetreten, sodass auch bei verschiedenen Leuten, die Samen gewinnen wollten, Bohnensaaten durch den Bohnenkäfer zerstört worden sind. Also es empfiehlt sich, das zu machen, weil der anscheinend ziemlich aktiv ist in letzter Zeit. Man kann auch vorbeugen, indem man die Bohnen nicht zu lange an der Stange lässt. Das heißt, nach dem Aufreifen zügig erntet, dann mit einem Vlies abgedeckt trocknen lassen und kühl aufbewahren. Aber ich denke, das wirkungsvollste Mittel ist diese Aufbewahrung in der Tiefkühltruhe für 14 Tage. Ich habe das auch gemacht schon mit meinen Bohnensamen und es ist gut gegangen. Also die Bohnen, die sind dann trotz dem Aufenthalt in der Tiefkühltruhe gekeimt. Ja, was noch ansteht im Garten und was ich ein bisschen vor mich herschiebe, ist Häckseln von Zweigen, das Umsetzen des Komposthaufens, Apfelernte kommt. Es ist ja so, dass die Apfelernte dieses Jahr durch Frostschäden minimiert ist. Auch bei mir im Garten hat der Hauptapfelbaum, der rote Berlepsch, dadurch sehr wenige Äpfel. Aber ein paar hängen jetzt noch trotzdem dran. Da bin ich dabei, die Äpfel auszupflücken. Leider ist bei mir da dieser Monilia-Schadpilz da und einige Äpfel verfaulen immer schon am Baum. Da ist es wichtig, dass man die, sobald man das sieht, auspflückt, damit die halt so wenig wie möglich andere anstecken. Es bleiben immer noch ein paar Äpfel übrig, aber das ist eine Arbeit, die jetzt fortlaufend einfach gemacht werden muss. Der rote Berlepsch, das ist ein spätreifender Apfel, der normalerweise so ab Oktober richtig reif ist. Äpfel, die durch Maden geschädigt sind, werden früher reif. Die haben so eine Art Notreife. Und da kann man teilweise die Äpfel noch für Apfelkompott oder Apfelkuchen verwerten. Dass die Äpfel reif sind, dass die pflückreif sind, erkennt man daran, dass die sich leicht vom Baum lösen. Also wenn man den Stiel anhebt, sollte der Apfel einem praktisch entgegenfallen. Das ist ein Zeichen, dass man ihn pflücken kann. Ein weiteres Zeichen ist, dass die Farbe des Apfels von grün-rot oder grün-gelblich auf eher gelb-rot hinzusteuert. So, wenn Äpfel so sehr grasig grün-rot sind, dann sind sie noch nicht reif. Ja, bei einigen Äpfeln, also auch dieser Berlepsch, die Lageräpfel, die werden auch nicht komplett ausgereift gepflückt, sondern so knapp reif gepflückt, die reifen noch nach im Lager. Schwierig ist in den heutigen Wohnungen Äpfel zu lagern, weil meistens kein genügend kühler Raum vorhanden ist. Äpfel müssen so bei 10, 12 Grad lagern und oft gibt es ja gar keinen kühlen Kellerraum, sodass das schwierig ist. Dieser rote Berlepsch ist eigentlich ein Lagerapfel. Da es aber schwierig ist, den hier kühl zu lagern, wird der dann mit einiger Zeit doch recht mehlig. Ja, dieses Jahr sind aber so wenig Äpfel, dass ich kommen sehe, dass ich gar nicht in die Verlegenheit komme, da welche lagern zu wollen. Was jetzt ebenfalls langsam beginnt, ist die Zeit des Pflanzens von Zwiebelblumen, also Osterglocken, Tulpen, Hyazinthen und so weiter, kann ab jetzt und bis in den Oktober rein, solange der Boden frostfrei ist, gepflanzt werden. Ich pflanze immer besonders gerne Zierlauch und Osterglocken, da die im Gegensatz von den Tulpen ja von den Mäusen weitgehend verschont werden. Das werde ich auch nach und nach machen. Und man kann Stauden teilen, also besonders Frühjahrsblüher und Sommerblüher können jetzt geteilt und verpflanzt werden. Man kann also den Garten jetzt anfangen noch umzugestalten, wenn man möchte. Auch der Zeitpunkt zu der Pflanzung von Gehölzen ist jetzt günstig. Und so reißt die Arbeit im Garten nicht ab. Ich komme für heute langsam zum Ende mit dieser Podcast-Folge. Ich werde mich voraussichtlich im Oktober, November nochmal melden dieses Jahr und mache heute auch noch einen Abstecher in meinen eigenen Garten. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Garten und sage bis bald. Tschüss, eure Ulrike.